Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christa Schäfer. Guten Morgen. Boris Johnson will Großbritannien aus der EU führen. Zum 31. Oktober komme, was wolle. Seitdem er Premierminister ist, fehlt im Land aber jede Spur von Aufbruchsstimmung. Das ist eines unserer Themen. Außerdem, die portugiesische Landwirtschaft wächst. Um dieser Entwicklung standzuhalten, beschäftigen Unternehmen und Landwirte auch Erntehelfer, die außerhalb von Europa stammen und illegal nach Portugal gebracht worden sind. Eine Organisation will sie vor Ausbeutung schützen. Und in der Türkei sind Spieler und Fans eines kurdischen Fußballvereins immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Wie sie damit umgehen, dazu der dritte Teil unserer Reportagereihe. Vor mehreren Wochen hat Boris Johnson mit einer klaren Botschaft für sich als neuer britischen Premierminister geworben. Er will sein Land zum 31. Oktober aus der Europäischen Union führen. Notfalls auch ohne Austrittsvertrag. Seit Johnsons Amtsantritt macht sich allerdings noch kein Gefühl von Aufbruch breit. Nach einer Nachwahl in Wales hat Johnsons regierende konservative Partei nur noch eine Mehrheit von einer Stimme im Parlament. Das dürfte Johnsons No-Deal-Pläne erschweren. Dann bleiben die Fronten zwischen London und Brüssel verhärtet. Die EU lehnt es strikt ab, mit Johnson das bisher vereinbarte Brexit-Abkommen neu zu verhandeln. Und die Forderung über ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum in Schottland reißt nicht ab. Wie ergeht es allerdings den Menschen auf Londons Straßen? Ob sie seit Boris Johnson als neuer Premierminister in Aufbruchsstimmung sind, dazu hat sich Thomas Spickhofen umgehört.
2 Wochen, findet Nikki. 2 Wochen sind eigentlich noch nicht lang genug, um wirklich einen Eindruck zu haben.
2 weeks isn't really long enough, I guess, to have a good impression, but I don't feel my impression is particularly good overall.
Aber trotzdem, sagt die 44-Jährige, mein Eindruck ist schon jetzt überhaupt nicht gut. Und das, obwohl Boris Johnson einen warmen Geldregen auf das Land niederlässt. 300 Millionen Pfund für die Kommunen, mehr als 1 Milliarde für das Gesundheitssystem NHS, 2 Milliarden für die Vorbereitungen auf einen No-Deal-Brexit, mehr als 100 Millionen für eine Aufklärungskampagne dazu. Leute wie Nikki sind dennoch nicht überzeugt, dass das alles gut ausgehen wird.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand weiß, was passieren wird. Niemand kann das wirklich vorhersagen. Mich persönlich macht das nervös.
Zwischen nervös und das muss jetzt endlich mal vorbei sein, schwankt die Stimmung im Brexit-Land. Immerhin hat es Boris Johnson geschafft, seine konservative Partei in den Umfragen wieder auf die 30%-Marke zu heben, nach den desaströsen 9% bei der Europawahl. Ist doch klar, sagt Neil. Er betreibt ein Fish-and-Chips-Restaurant an der Küste von Cornwall. Wir brauchen einen starken Typen, um da durchzukommen. Ich glaube, Boris ist der Einzige, der in Frage kommt. Langfristig mag das anders aussehen, aber im Moment ist er wahrscheinlich der, den wir brauchen. Der neue Premier kann vielleicht sogar Leute aus dem Oppositionslager herüberziehen, wie zum Beispiel Ora, 45 Jahre.
Normalerweise wähle ich Labour, aber ich würde nicht für Corbyn stimmen, der ist mir zu weit links. Steht für mich alles auf der Kippe. Aber die Tories zu wählen, wäre eine Möglichkeit.
Dabei spielen die reinen Daten Boris Johnson gerade nicht in die Karten. Das britische Pfund notiert so schwach wie seit 2 Jahren nicht mehr. Die Autoindustrie sackt ab. Investitionen gehen insgesamt dramatisch zurück. Und zwar flächendeckend in vielen Branchen, sagt Ross McEwan, Chef der Royal Bank of Scotland. Wir sehen jetzt schon seit einiger Zeit, dass die großen Unternehmen einfach nur abwarten und nicht so wie sonst investieren. Die Unsicherheit hat inzwischen alle Geschäftsbereiche erreicht. Dave ist 53, er hat mal in Deutschland studiert und hört jetzt in seinem Umfeld von London bis in seine Heimat Yorkshire im Norden von England nur noch, die Leute haben das alles satt, so richtig satt.
I think people are fed up. They are fed up.
Die landesweiten Zustimmungswerte für Boris Johnson liegen bei rund 40%, doppelt so hoch wie für Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Aber mehr als ein Drittel der Leute sagt, keiner der beiden taugt etwas. Auch Dave glaubt, Boris Johnson ist nicht der Richtige.
So, no, he's not the right person, but nobody is. We don't have the right person.
Niemand ist der Richtige in dieser verfahrenen Situation. Wir haben gar nicht den Richtigen.
Aus London hat Thomas Spickhofen berichtet. Und der Brexit um jeden Preis, Boris Johnsons riskante Strategie, ist heute Abend Thema. Ab 19.15 Uhr in unserer Sendung zur Diskussion. Die Landwirtschaft in Portugal wächst. Das betrifft vor allem den Olivenanbau. Um dem Wachstum der Branche standzuhalten, beschäftigen Unternehmen und Landwirte auch Erntehelfer, die illegal nach Portugal gebracht worden sind. Sie kommen aus Afrika, Osteuropa und Asien. Eine Organisation in der Region Alentejo will jene Erntehelfer schützen vor Ausbeutung, indem sie ihnen so schnell wie möglich eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaubnis beschafft. Möglich wird das durch ein Einwanderungsgesetz, welches die sozialistische Regierung des Landes gelockert hat. Thilo Wagner berichtet.
Alberto Matos nimmt in der Bezirkshauptstadt Beja im südlichen Alentejo einen Anruf entgegen. Ein Arbeitsmigrant aus Westafrika ist am Telefon. Er hat seine Papiere in dem kleinen Büro der Hilfsorganisation Solem vergessen. Matos kümmert sich seit Jahren um die vielen Tausenden von Erntehelfern, die in der Region südlich des Alqueva-Stausees Arbeit finden. 20.000 Arbeitsmigranten, schätzt Matos, seien im vergangenen Jahr zur Olivenernte nach Beja gekommen, überwiegend aus Indien, Thailand, Nepal, Rumänien, Moldawien und aus Westafrika. Sie würden in Containern leben, erzählt Matos, oder in heruntergekommenen Häusern, viele unter erbärmlichen Bedingungen. Die Hilfsorganisation bemüht sich, die Erntehelfer so schnell wie möglich mit einem legalen Status auszustatten. Und das geht relativ einfach, nachdem die sozialistische Minderheitsregierung auch auf Druck der kleineren Linksparteien das Einwanderungsgesetz liberalisiert hat. Rund 50% der Erntehelfer kommt auf legalem Weg mit einem Touristenvisum nach Portugal. Doch damit dürfen sie eigentlich nicht arbeiten. Wenn der Migrant aber einen Arbeitsvertrag hat und Abgaben an die Sozialversicherung leistet, kann er übers Internet einen Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung stellen. Und sobald er den Antrag abgeschickt hat, darf er arbeiten. Die Prüfung des Antrages dauert manchmal über 1,5 Jahre. Doch in dieser Wartezeit arbeitet er bereits legal in Portugal. Nicht alle Zeitarbeitsfirmen und Mittelsmänner, die die Erntehelfer aus dem Ausland nach Portugal bringen, unterstützen ihre Arbeiter bei der Antragstellung. Sie versuchen so, die Sozialabgaben zu umgehen und die Arbeiter in einer juristischen Grauzone zu lassen, um sie einfacher ausbeuten zu können. Trotzdem hat das Arbeitsland Portugal einen guten Ruf, insbesondere bei Flüchtlingen, die aus Afrika kommen. Die meisten Flüchtlinge haben das Mittelmeer in Booten überquert und sind nach Spanien, aber vor allem nach Italien gekommen. Dort haben sie häufig eine sehr prekäre Form einer Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Andere wurden in Sizilien direkt von der Mafia aufgegriffen und ausgebeutet. Seit gut einem Jahr kommen immer mehr Flüchtlinge aus Italien nach Portugal. Das ist sicher ein Ergebnis der fremdenfeindlichen Politik des italienischen Premierministers Salvini. Hier im Alentejo verdienen sie weniger, aber sie wissen den sozialen Frieden zu schätzen und sie wollen eine feste Aufenthaltsgenehmigung. Und das bekommen sie außer in Portugal fast in keinem anderen EU-Land. Doch obwohl der portugiesische Staat es den Arbeitsmigranten relativ leicht macht, haben sie es gerade am Anfang häufig schwer, nämlich dann, wenn sie an zwielichtige Arbeitgeber geraten. Ein paar Kilometer außerhalb von Beja besucht Alberto Matos eine Unterkunft, wo regelmäßig Erntehelfer wohnen. Ein junger Inder lehnt im Schatten der brennenden Mittagssonne an der Hauswand einer heruntergekommenen Baracke. Matos fragt den Mann, wer sein Chef sei. Ein Pakistani? Der Inder nickt und stottert. Man habe ihm verboten, über die Arbeit zu reden, sagt er, und schweigt. Alberto Matos drückt ihm eine Visitenkarte in die Hand. Ich will euch helfen, ruft er ihm noch zu, bevor er wieder in sein Auto steigt. Diese jungen Inder werden von den Leuten, die sie hierher gebracht haben, komplett kontrolliert. Sie dürfen scheinbar mit niemandem sprechen und halten sich zunächst daran. Das ist ganz normal, aber in 3 Wochen tauchen sie dann bei uns im Büro auf und wollen eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Deshalb ist es wichtig, den Kontakt mit ihnen aufzubauen. Vielleicht werden wir dem Chef mal auf die Finger schauen. Es scheint ein Pakistani zu sein. Und es wäre nicht das erste Mal, dass wir hier in dieser Baracke Beschwerden nachgegangen sind. Wir werden sehen. Der Kampf geht weiter.
Sagt Alberto Matos von der Hilfsorganisation SOLEM, die sich für ausländische Erntehelfer in Portugal einsetzt. Thilo Wagner hat mit ihm gesprochen. Mehr dazu hören Sie heute im Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Fußball, so gilt es, schafft Gemeinschaft. Im Fall des kurdischen Zweitligisten Ahmet Spor stimmt das allerdings nur bedingt. Bei Heimspielen in ihrem Stadion in Diyarbakir, die größte Stadt im türkischen Kurdengebiet, sind Spieler und Fans zwar geeint. Sobald es allerdings auf ein Auswärtsspiel geht, dann sind die kurdischen Fußballer Anfeindungen ausgesetzt. Und ihren Fans wird untersagt, überhaupt erst anzureisen. Aus Sicherheitsgründen, wie es die Polizei regelmäßig begründet. Denn die Spieler des Kurdenvereins gelten vielerorts als Terroristenteam aus Vorurteilen, vor allem in türkischen Städten mit nationalistischer Bevölkerung. Wie der Zweitligist und dessen Fans damit umgehen, hat Susanne Güsten beobachtet. Sie war bei einem Vereinsspiel dabei.
Heimspiel des Zweitligisten Ahmetspor in Diyarbakir und im Stadion herrscht Hochstimmung. Auf der Heimtribüne wird gesungen, getrommelt und getanzt. Die meisten Fans tragen die Vereinsfarben Rot und Grün. Einige sind von weit her angereist, so wie der 21-jährige Bauarbeiter Feyzullah.
Ich lebe in Balıkesir in der Westtürkei. Ich bin 1600 Kilometer weit gereist, um dabei zu sein, mit dem Flugzeug und dem Bus. Oft kann ich mir das natürlich nicht leisten. Aber Ahmet Spor ist unsere Leidenschaft, unser Stolz. Wir lieben diesen Verein, weil er für unser Volk steht.
Die Kurden, meint Feyzullah damit, wenn er unser Volk sagt. An seinem Wohnort in der Westtürkei muss er damit vorsichtig sein. Dort sind Bekenntnisse zur kurdischen Identität nicht willkommen und können sogar gefährlich werden. Das Heimspiel von Ahmetspor gibt ihm die Gelegenheit, unbeschwert mit anderen Kurden zusammen zu sein. So empfindet es auch Murat, ein leitender Angestellter aus Istanbul.
Ich bin heute Morgen um 6 Uhr ins Flugzeug gestiegen, um dabei zu sein. Ahmet Spor hat zehntausende Fans in Istanbul und überall in der Türkei, wo Kurden leben. Wenn wir die Spiele verfolgen, ob im Stadion oder am Fernseher, dann sind wir alle zusammen. Das macht glücklich.
Auf den Plätzen für die Gästefans ist dagegen nichts los. Genauer, sie sind leer. Das sei hier normal, meint ein Fan namens Ömer.
Neulich hat eine westtürkische Mannschaft einmal 15 oder 20 Fans mitgebracht, aber das war eine Ausnahme. Normalerweise kommen keine Fans von auswärts hierher. Sie fürchten sich vor uns, auch wenn es nichts zu befürchten gibt.
Umgekehrt dürfen die Fans von Ahmetspor nicht zu den Auswärtsspielen ihrer Mannschaft reisen. Nur eine einzige Ausnahme hat es in den letzten 3 Jahren gegeben. Ansonsten läuft das immer so, erzählt der langjährige Vereinsvorsitzende Ali Karakash.
Vor jedem Auswärtsspiel unserer Mannschaft treten in der jeweiligen Provinz der Gouverneur und der Polizeipräsident mit der Vereinsführung der gastgebenden Mannschaft zusammen und beschließen, dass sie die Sicherheit unserer Fans nicht garantieren können. Mit dieser Begründung schließen sie unsere Fans vom Spiel aus.
Die Mannschaft von Ahmetspor hat es auswärts schwer, vor allem in Städten mit stark nationalistischer Bevölkerung. So weigerten sich einmal alle Hotels im osttürkischen Sivas, das Team aus dem Kurdengebiet aufzunehmen. Im westtürkischen Sakarya wurden die Spieler im Stadion mit Marschmusik begrüßt und einem Video auf der Großleinwand, das einen Kampfeinsatz türkischer Soldaten gegen die PKK zeigte. Für die Mannschaft sei jedes Auswärtsspiel ein Spießrutenlauf, erzählt Teamkapitän Mehmet Sidik İstemi am Spielfeldrand.
Die Fans skandieren Slogans gegen uns. Sie schwenken türkische Fahnen, als wäre es ein Länderspiel. Sie betrachten uns als Terroristenteam. Dabei sind wir nicht einmal alle Kurden. Bei uns spielen Profis aus der ganzen Türkei.
İstemi stammt selbst aus Diyarbakir, ist hier geboren und aufgewachsen und hat anschließend in verschiedenen Vereinen überall in der Türkei gespielt, bevor er in seine Heimatstadt zurückkam. Zur kommenden Saison wechselt er nach Ankara, aber nicht wegen des Drucks auf Ahmetspor.
Wir sind es als Kurden gewöhnt, angefeindet zu werden. Wenn wir für andere Mannschaften spielen, haben wir es da auch schwer, wenn auch nicht so schwer wie bei Ahmetspor. Man begegnet uns offen gesagt mit Rassismus. Aber das sind wir als Kurden ja gewöhnt.
Wegen der verbreiteten Vorurteile sei es für den Verein auch schwer, Spieler aus anderen Landesteilen zu gewinnen, erzählt Ali Karakash.
Diyarbakir wird in der übrigen Türkei quasi als Ausland wahrgenommen, als fremdes Gebiet. Deshalb müssen wir den Spielern mehr Geld bieten, um hier zu spielen. Wenn ein Spieler zum Beispiel in Istanbul für 200.000 Lira spielt, dann müssen wir ihm hier 300.000 Lira zahlen. Sonst bekommen wir keine Spieler.
Selbst für viel Geld überlegen Spieler 2 oder 3 Mal, bevor sie bei Ahmetspor unterschreiben. Sogar wenn sie selber kurdische Wurzeln haben. Wie der Hamburger Umut Kocin, der seit der vergangenen Saison bei Ahmetspor ist.
Bevor ich hier hingekommen bin, war das ein großes Fragezeichen für mich, ob ich diesen Schritt mache, weil ich habe von den Ausschreitungen und so mitbekommen, dass man bei den Auswärtsspielen viele Probleme hat, dass man bespuckt wird, mit Stein beworfen wird und dass man sehr starke Probleme hat.
Kocin hat den Schritt nicht bereut. Ihm gefallen die Stadt, das Trainingsgelände, das Stadion und vor allem die eingeschworene Fangemeinde von Ahmetspor, die bis in die kurdische Diaspora seiner Heimatstadt Hamburg reicht. Und er hat gelernt, mit den Anfeindungen bei Auswärtsspielen umzugehen.
Das ist genauso, wenn man ein Derby spielt und zu den Auswärtsspielen geht, dann wird man auch vielleicht mal bespuckt oder beschimpft und das ist eigentlich das gleiche Gefühl. Natürlich, weil das ein kurdisches Volk ist, ist ein Verein im kurdischen Gebiet, sagen wir mal so, da wird man natürlich ein bisschen anders schon behandelt, das merkt man wirklich, also dass man da vielleicht nicht nur einmal bespuckt wird, sondern mehrmals, das ist wirklich der Fall. Leider.
Beim Heimspiel in Diyarbakir dagegen jubeln die Fans, wenn Kocin ins Stadion einläuft. Zumindest 2 Stunden lang können sie beim Spiel von Ahmetspor ihre gemeinsame Identität feiern.
Susanne Güsten über Spieler und Fans eines kurdischen Fußballvereins in der Türkei. Morgen spricht sie mit deutschen Zuwanderern, die seit mehreren Generationen in der Türkei leben. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und dann folgt die Sendung Tag für Tag mit meinem Kollegen Christian Röther. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.